Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Ich bin hier heute in Düsseldorf, nachdem wir in Wien ja vor 2 Wochen so schön zusammen gesessen sind. Heidi, wo bist du? Bist du im schönen Wien?
Ja, ich bin in meinem Büro in Wien und habe so einen wunderschönen Tagesbeginn, wenn ich mit euch den Podcast bespreche und News verteilen kann.
Sehr gut. Was hast du denn heute mitgenommen?
Oh ja, also es tut sich vieles, sehr viel in Paris. Da ist ja nächstes Jahr, starten ja die Olympischen Sommerspiele und es schaut so aus, als würden sich da einige Brands schon positionieren und neue Formate eröffnen wollen. Und London habe ich auch noch im Gepäck. Also das ist auch ganz spannend. Da tut sich auch so einiges auf den Einkaufsstraßen.
Formidable, würde ich sagen. Wolfgang, wie sieht's bei dir aus? Wo bist du und was hast du heute für uns mitgenommen?
Ja, ich bin in Hamburg, also sind wir in 3 verschiedenen Städten und ich habe hier so ein bisschen was, so eine Verbraucherumfrage, die der BTE gemacht hat und ein paar Zahlen von der Taxiwirtschaft und dann später noch ein paar Meldungen von Closed und von Lego.
Ne? Sehr schön, dann würde ich sagen.
In der Abteilung Gossip Talk.
Ah, na dann sind wir wieder mal gespannt. Ja. Das ist immer das Highlight dann zum Schluss. Ja. Also ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da bin ich gestern sehr hellhörig geworden, weil ich über eine Meldung der Taxiwirtschaft gestolpert bin. Die Taxiwirtschaft erhebt Zahlen von ihren Abonnementen, die freiwillig melden. Und da wurde für den Monat September, also für den abgelaufenen Monat, jetzt ein 2-stelliges Minus gemeldet. Nun muss man immer sagen, diese Zahlen sind keine statistischen Zahlen und keine offiziellen Zahlen, aber sie geben natürlich eine ganz klare Tendenz wieder und insofern sind sie relevant. Ja? So, und 2-stelliges Minus im Fashion-Bereich, das hört sich nicht gut an. Man fragt sich dann, war es der warme Herbst, war es ne, das war der wärmste September oder zweitwärmste September seit Aufzeichnung. War es ein starkes Vorjahr, sodass das nicht vergleichbar ist? Ist es der wiedererstarkte oder weiter wachsende Onlinehandel? Von allem ein bisschen und von allem gar nichts. Was man auf jeden Fall weiß, ist, die Kunden halten sich zurück, immer mehr und immer häufiger. Und mittlerweile spürt man das auch im Onlinehandel, dass es dort Rückgänge gibt. Es wird weniger Geld ausgegeben, weil man weniger Geld hat. Jetzt ist Reisesaison gerade zu Ende. Es gibt volle Kleiderschränke, nichts Neues in der Mode. Es gibt Discounter, die hier mit Niedrigpreisen den Markt fluten wollen, die hohe Stückzahlen verkaufen, aber da kommt eben kein Kassenbon zusammen. Das wirkt sich auch aus auf die Art und Weise zu kaufen. Und und dazu kommen eben auch noch so ein paar andere Dinge, das komme ich gleich nochmal dazu, nicht gerade inspirierende Handelsplätze ganz offensichtlich. Aber wie gesagt, das Ganze ist eben auch eine Momentaufnahme der Taxiwirtschaft. Aber der Durchschnitt heißt auch immer, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Es gibt viele Firmen, die haben ein sehr hohes Minus gemacht, nicht nur zweistellig im unteren Bereich, sondern ne, das fängt ja bei minus 10 ist zweistellig. Da gibt es auch viele, die sind deutlich, deutlich schlechter und es gibt auch viele, die Gewinner sind. Und da finde ich, lohnt sich das immer hinzugucken. Dass im Moment eine Branche, die laufend verliert, natürlich auch bei der Bank nicht gut gehandelt wird, ist auch klar. Die wollen also immer weniger oder gar keine Kredite mehr geben. Das ist schlecht für den Handel, weil man kann seinen Warenbestand nicht finanzieren. Man braucht Geld für die Digitalisierung, kriegt man auch nicht von der Bank. Also sind die im Vorteil, die schon immer gut gewirtschaftet haben, Geld auf der hohen Kante haben. Und das sind ehrlicherweise auch dann die Gewinner, die aus ihrem Geschäft das Beste gemacht haben. Ne? Aber dieser Prozess des Aussiebens im Moment, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird, der ist nun mal voll im Gange. Das ist ziemlich brutal. Ja? So, und in diesem Zusammenhang ist auch die nächste Meldung zu verstehen. Der BTE, das ist der Handelsverband Textilschuhe und Lederwaren, hat eine Umfrage gemacht und hat bei Kunden in einigen Innenstädten Umfragen gemacht und gefragt, was denen besonders missfällt. Das ist veröffentlicht worden. So, und dann sagen, haben die Kunden und Verbraucherinnen gesagt. Mhm. Viele leerstehende Geschäfte, schlechter Zustand von Gebäuden und Plätzen, Schandflecke sozusagen in der Stadt. Gilt natürlich nicht für die Shopping Center, denk ich jedenfalls mal. Die Hälfte der Umfrageteilnehmer haben auch gesagt, die zunehmend schlechte Erreichbarkeit mit dem Pkw. Klar, weil die Großstädte auf Fahrraderreichbarkeit und öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Und das wirkt sich natürlich aus. Ne? Das Angebot wurde beklagt, nämlich es gibt zu viele 1-Euro-Shops und Ramschläden, eintöniges Sortiment des Modehandels, immer das Gleiche. Ein Drittel sagt immerhin auch, es gibt zu wenig hochwertige Gastronomie, also Fast Fashion, ja, wo man schnell mal was irgendwie zwischen die Zähne bekommt, aber nichts, wo man sich gemütlich hinsetzen kann, ne? Oder zu wenig. Ja, und der allgemeine Zustand der Innenstädte stößt auch auf Kritik. Zu viel Müll und Dreck, zu wenig Grün. Das habe ich auch in einem anderen Zusammenhang sehr häufig schon gehört, dass man sich wieder wünscht, dass die Städte grüner sind und nicht nur aus Stein und Stahl und Glas bestehen. Und der unzuverlässige öffentliche Personennahverkehr, der immer häufiger ausfällt, weil es Personalengpässe gibt. Ne? So, was wünschen sich denn die Verbraucherinnen? Die wünschen sich mehr Events, Modenschauen, Themenabende, Lesungen und Musik, immerhin 40%. Sie wünschen sich schönere Geschäfte, ja, das sind auch 39%, also 40% fast. Ja. Und individuelle Stilberatung. Also mit anderen Worten, das Thema, egal wie der Laden aussieht, Hauptsache die Klamotte ist schön, reicht nicht. Ich will nicht beraten werden, ich will alles selber kaufen, stimmt dann ganz offensichtlich auch nicht. Ne? Und der Umkehrschluss ist eigentlich dann, wenn ich sozusagen meine Kunden ansprechen will, dann muss ich genau das machen und wir haben das ja schon häufig dafür positive Beispiele genannt. Es muss was passieren im Geschäft, es muss schöne Geschäfte geben. Ne, Heidi, das ist dein Thema. Und es muss eine gute Beratung geben, wenn das Teil mehr als ein 3-Euro-T-Shirt sein soll. Ne?
Auf jeden Fall. Dann ja, brauchst du eine gute Verkäuferin.
Ja, genau.
Oder Verkäufer.
Und in diesem Zusammenhang muss man eben diese beiden Meldungen da so ein bisschen zusammenbringen. Ja, und da kann man ganz klar sagen, ja, natürlich, es gibt sehr viele Leerstände. Es gibt Innenstädte, die sehr traurig aussehen, weil da nichts gemacht wird. Und es gibt dazwischen doch immer wieder Gewinner, die es richtig machen, die ihre Kunden begeistern, die die Läden einen Schuss gehalten haben, die gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren, trotz Corona, und die es irgendwie richtig machen und eben nicht zu einem Einerlei und einer Beliebigkeit beitragen. Ja.
Aber das sind alles jene, Wolfgang, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bei meinen Beobachtungen sind das immer all jene, die sich was trauen, die neue Wege gehen, die mal was anders machen und nicht so, wie es immer war. Ja,
ja,
weil genau. Ich höre das tagtäglich, ja, wir haben das immer so gemacht und wir machen das weiterhin so. Ja, die werden es sehr, sehr schwer haben. Aber ja, all jene, die sich einmal was trauen, über den eigenen Tellerrand drüber hinausschauen, die werden die Gewinner sein zukünftig, ja, ganz klar.
Absolut, absolut, teile ich voll deine Meinung. Ja, genau. Ja, und dabei geht es ja nicht um Experimente, dass man jetzt irgendwie sagt, ich mache jetzt auf einmal eine Schiffschaukel in meinem Laden und alle Kunden werden durchgeschaukelt. Darum geht es ja gar nicht. Es fängt bei den Basics an. Ja, und ich meine, sowas wie Modenschau und Themenabende, das ist ein so einfaches Ding. Ja, das muss man ja nicht das ganze Jahr durchziehen, aber man muss ab und zu was machen, damit die Leute wieder kommen und sagen, Mensch, das ist ja nett hier und ich bin hier eingeladen worden, ne? Und hier halte ich mich gerne auf. Punkt.
Genau, ja. Community ja, ist genau. ein Thema. Genau. Also Community Building Events. Ja. Also ja, ganz wichtig, ganz, ganz wesentlich.
Ja, und von diesen, ja, sag ich mal, Gewinnern gehen wir mal in eine ein bisschen ja, enttäuschendere Meldung für unseren René Benko der Signa-Gruppe. Und zwar die Signa Sports United ist jetzt geht nach 2 Jahren von der New York Stock Exchange. Schon im Dezember 2021 hatten die Schwierigkeiten für einen smoothen Start eben an der genannten Börse, weil ein paar Wochen vor Börsengang man sich bereits über Liquiditätszusagen zweier möglicher Investoren gegen den Ausstieg anderer Investoren absichern musste. Damals notierte das Papier bei 9 US-Dollar und mittlerweile ist es nur noch 0,21 US-Dollar wert. Das ist natürlich ein drastischer Rückgang dieses Wertes.
Das kann man wohl sagen, ja.
Ja. Man ist dann scheinbar draufgekommen, dass mit einer Notierung an der New York Stock Exchange verbundene Vorteile die Kosten und den Zeitaufwand des Managements nicht rechtfertigen. Und man konzentriert sich jetzt schnellstens darauf, das Unternehmen wieder rentabel zu machen.
Hm.
Gut, aus der Traum vom Börsengang.
Ja, ja, ich glaube, der gute Herr Benko, der hat ja auch andere Baustellen, ne? Durch die höheren Zinsen und Finanzierung. Das ist ja nicht alles mit eigenem Geld erstellt. Gibt es ja auch andere Dinge, die ihn gerade belasten. Mal sehen, wozu das noch führt, ne?
Auf jeden Fall. Wir beobachten weiter und Heidi, zwar kein Signa Group Department Store, aber trotzdem ein Aus für ein Department Store in Berlin.
Ja, leider Was Gottes. Leider Gottes. Also in der Friedrichstraße.
Hm.
Die französische Kaufhauskette Galerie Lafayette musste jetzt leider Gottes verkünden, dass mit Ende 2024 an diesem Standort und das nach 30 Jahren Schluss ist. Man macht es nicht freiwillig. Der Mietvertrag für diese Filiale ist nicht verlängert worden. Der Immobilieneigentümer Tishman Speyer wollte das nicht. Das ist natürlich sehr traurig für diesen von französischen Architekten Jean Nouvel entworfenen Gebäude. Und natürlich der Inhalt war ja natürlich spannend für die vielen Besucher. Man hatte nicht nur geshoppt dort, sondern auch es war auch von Restaurants und es war ein Erlebnishaus, sagen wir so, ein Erlebnis-Department-Store. Aber was kommt demnächst? Also nach der Schließung 2024 mit Dezember gibt es neue Ideen. Und zwar der Berliner Kultursenator möchte dort in diesem Gebäude die Zentral- und Landesbibliothek unterbringen.
Mhm.
Ja, mal schauen. Ja, leider keine gute Meldung jetzt, aber es geht, glaube ich, so weiter, Anna, oder? Hast du nicht auch noch etwas?
Ja, es ist ja auch, ist ja auch keine Überraschung, ne? Also die Gerüchte gab es schon jetzt seit vielen Monaten, dass Galerie Lafayette da rausgeht.
Genau.
Die schließen ja auch nur den Standort in Hamburg und nicht,
in Berlin.
Und nicht Paris, ne?
Nein, aber das war der Einzige, der halt außerhalb von Frankreich war und dadurch war das natürlich halt schon auch ein tolles Haus, wie ich finde.
Ja, ja,
genau. Ja, definitiv. Aber ich denke, das hat sich schon abgezeichnet. Ja. Die haben wahrscheinlich auch den Termin, Mietvertrag ausgesessen und
30 Jahre fast, ne?
Wahnsinn. Na ja, klar, muss man auch abschreiben dann den Invest.
Ja.
Aber gut, zumindest gibt es schon Zukunftsprobleme. Deichmann stellt Onigo ein. Die Damen-Sneaker-Marke hat mich jetzt auch überrascht eigentlich. Ich fand das immer ein ganz cooles Konzept, aber ist wahrscheinlich nicht so angelaufen wie andere erfolgreiche Konzepte der Deichmann-Gruppe. Das heißt, da werden jetzt dann wahrscheinlich auch wieder ein paar Flächen leer werden.
Ganz genau.
Ja, davon würde ich dann mal sagen, in eine positivere Kategorie. Und zwar neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, es gibt nicht nur Schließungen, sondern auch Eröffnungen. Zum Glück in der Nähe hier am Graben haben zwei Geschäfte eröffnet. Zum einen Hermes am Graben 22. Eine wunderschöne Renovierung hat da stattgefunden. Das ganze Haus wurde in eine neue Farbe eingetaucht. Hermes zeigt sich von seiner schönsten Seite. Wahrscheinlich auch das einzige Geschäft, wo die geliebten Pferde gleich in der Nähe sind, weil daneben ist ein Fiakerstand und somit hat man das ganze Bild von dem wunderschönen Haus mit den Pferden gleich visuell auch vor sich. Drei Etagen, besonders ist dort eine Treppe, die über diese drei Etagen führt. Wichtig ist auch zu erwähnen, für mich immer wieder sehr spannend, die Kunstsammlung, die in solchen exklusiven Verkaufsräumen gezeigt werden. 60 Exponate, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen, natürlich auch Gemälde von Emile Hermès. Und es ist nicht die einzige Eröffnung gewesen. Longines hat auch eröffnet am Graben. Und wenn man den Umbauten zufolge weitere zukünftige Eröffnungen jetzt ins Auge blicken kann, dann wird es sein Moncler am Kohlmarkt, Van Cleef & Arpels, Massimo Dutti, die sind alle jetzt schon in der Umbauphase, Dior ja sowieso am ehemaligen Standort von Louis Vuitton und noch einige mehr. Also es tut sich einiges, eine Rochade in Wien, wir berichten ja da immer wieder und das ist jetzt der Stand von jetzt.
Ja, und da kann ich noch hinzufügen, die Huawei-Fläche, die wir auch letztens besprochen haben, die leer ist. Da sind zwar noch die Huawei-Schilder dran und auch die Fassade, aber es ist mit Boggy Milano beklebt. Also da scheint ein Boggy Milano-Store reinzukommen, der italienische Herrenausstatter.
Ja.
Und von Wien reisen wir weiter nach Paris. Und da passiert einiges, und zwar Bottega Veneta eröffnet auf der Avenue Montaigne. Der Kreativdirektor Mathieu Blasi beschreibt den neuen Store: Between an Italian modernist, domestic interior and the futuristic essence of a spaceship. A Space Odyssey. die bereits bestehende Boutique feiert nun eben Wiedereröffnung auf knapp 750 Quadratmetern. Bottega war schon davor auf der Fläche auf knapp 460 Quadratmetern und genauso jetzt eine Männerentage hinzugekommen. Also das hört man auch öfters, dass bei einigen Marken auch die Männerabteilungen ausgebaut werden, weil da einfach auch sehr viel Potenzial dahinter steckt an Umsatz.
Aber sehr spannend, wenn man sich das Bild anschaut, die Glasbausteine werden hier im Boden verbaut, die man sonst eigentlich so als Trennwände kennt, auch von früher. Ja. Die sind hier im Boden eingebaut. Also ja, spannendes Interieur.
Ja, auf jeden Fall. So sehr viel Holz und mit einer Kombination aus Glas. Also sieht echt schön aus. Was noch? Drôle de Monsieur. Die eröffnen auch ihren Parisian Flagship Store. Ich finde die Marke ja sehr cool. Das ist eine französische Männermarke. Bekannt auch für den Slogan auf den Hoodies oder Jacken: Not from Paris, Madame. Kommen aus dem Süden Frankreichs. Und eröffnen im Le Marais. Und zwar, was noch? Uniqlo. Uniqlo haben wir auch noch in Paris, bevor es zu Heidis Pariser Eröffnungen geht. Das fand ich sehr spannend. Die vergrößern sich nämlich nach 18 Monaten intensivem Umbau. Zwar nur von 2000 auf 2200 Quadratmeter, aber die haben nicht nur vergrößert, sondern auch komplett den Store umgebaut. Der Store befindet sich im Arrondissement der Opera. Und er behält die Außenfassade des geschichtsträchtigen Gebäudes aus 1866. Nunmehr auf drei Etagen anzufinden. Und im Eingangsbereich erstreckt sich ein großer Treppenaufgang, der an einen Theatereingang erinnert. Natürlich hat man da die Services, die man überall auch jetzt schon anfindet in den neuen Flagship Store, ein Repair and Remake Service. Ein großer Teil des Stores wird auch den grafisch gestalteten T-Shirts UT gewidmet. Das Line-Up fokussiert sich dabei auf japanische Motive der Popkultur, die in Paris sehr beliebt sind. Ja, natürlich kann man seine T-Shirts auch personalisieren. Und was ich super finde, ist, dass Uniqlo in einer Zusammenarbeit mit der Pariser Oper auch der offizielle Partner ist von dem Programm My First Time at the Opera. Das ist nämlich ein Programm, das Familien, die noch nie in der Oper waren, die Möglichkeit bietet, zu reduzierten Preisen auch mal eine Vorstellung zu besuchen.
Super, tolle Idee.
Ja.
Mhm. So, jetzt haben wir über Bottega, Drôle de Monsieur, Uniqlo. Da muss ich mich jetzt erstmal erholen, Heidi. Wo kann ich das machen in Paris jetzt bald?
Ja, das kannst du ganz bald machen. Und zwar im Mainz Bar von Rituals. Rituals ist ja ein Unternehmen, das ja mit über 1000 Geschäften in mittlerweile über 36 Ländern vertreten ist. Geschäftslokale wurden dann im Zuge des eines Jubiläums 2020 mit dem, also im House of Rituals Amsterdam, mit einem Mind-Spa dann vergrößert. Also das Programm wurde vergrößert, damit man nicht nur shoppen kann, sondern sich dann auch erholen kann. Und da gibt es jetzt eine Eröffnung in Paris. Und am 12. Oktober soll das Ganze stattfinden. Und weitere Eröffnungen sind auch am Programm mit diesem Mainz-Spa, und zwar Frankfurt am Main soll noch heuer drankommen, aber auch Barcelona im Dezember. Und das Schöne ist, ich konnte das ja vor wenigen Monaten in Amsterdam in House of Rituals sehen und mich auch davon vergewissern, wie das ganze Erholen dort stattfindet. Es ist traumhaft, kann ich nur sagen. Für alle, die in Paris sind, ab nächste Woche Champs-Élysées 33, das Mainz-Bar mit den Entspannungskabinen. Und die bringen einen in einen meditativen Theta-Zustand. Also das ist wirklich kurze Zeit, aber man geht da raus wie ein neuer Mensch. Wow. Hydromassagen sind dabei, also kann man auch machen. Und natürlich, diese Mindspas sind nicht nur jetzt zur Erholung gedacht, sondern man kann dann in weiterer Folge diese Produkte auch käuflich erwerben. Im Falle von Paris auf rund 200 Quadratmeter ist da ein Shop angeschlossen, der Hautpflege- und Wellnessprodukte anbietet. Also super. Das ist natürlich eine gute Idee, das gut zu vereinen, und das wird man sicher auch brauchen nächstes Jahr, wie ich schon angemerkt habe zum Eingangs, die Sommerolympiade, die Olympische nächstes Jahr vom 26.07. bis 11.08.24. Also da kann man sich dann ein bisschen dann vorbereiten geistig und ja, schauen, wie es dann so tut danach.
Super.
Ja, das ich gut. Bin da mal weg. Ne, das hört sich so gut an.
Ganz genau. Ja, na, das ist wirklich schön. Aber es geht weiter mit, wie soll ich sagen, mit Entspannung, aber ein bisschen anders. Also Düfte und Musik gibt es ja im Mindspa von Rituals ja auch. Aber was die Duftentwicklung betrifft, da ist Frankreich natürlich immer das Zentrum der Schönheitsindustrie gewesen und zieht auch immer wieder amerikanische Kosmetikkonzerne an. Coty hat den Handel an der Pariser Börse Euronext aufgenommen, und nun startet die Estée Lauder Gruppe mit der Gründung eines Duftinnovationszentrums in Paris, das mit dem Namen Atelier, also Innovation und Handwerkskunst sind da die Themen, mit Ende 2024 starten soll. Die Aufgabe ist natürlich, Duftmarketing-Portfolios der Gruppe zu unterstützen, weil man ist ja in der Nähe der Parfümeure, die Lieferanten sind nicht weit entfernt, und da kann man natürlich dementsprechend schnell neue Konzepte, neue Verpackungen auf den Markt bringen. Das ist der Hintergrund des amerikanischen Konzerns. Und Estée Lauder hat ein großes Portfolio an Duftmarken. Die meisten werden kennen Jo Malone London oder Tom Ford. Les Labos sind so einige, aber auch französische Häuser wie Kilian Paris und Edition de Parfum Frédéric Malle sind weitere.
Ah, ich wusste gar nicht, dass Les Labos und Jo Malone zu Estée Lauder gehören. Ne? Wieder was gelernt.
immer. Beim Retail Newsflash Podcast kann man auch immer wieder was lernen.
Wonderful Paria. Reisen wir jetzt nach Wonderful UK.
London. London Calling. Ja, und wer ruft hier mit einer Eröffnung? Und zwar Kurt Geiger hat sein Flagship auf der Oxford Street. 272 bis 274 eröffnet auf rund 270 Quadratmeter. Kurt Geiger ist ja bekannt für seine Regenbogenfarben. Das sieht man bei den Produkten auch immer wieder. Das hat er auch in die Geschäfte eingesetzt. Man kann sich vorstellen, das ist ein großer Raum, sehr hoch, aber sehr rough in der Architektur, sich betont, also irgendwie ein bisschen hart, aber ganz cool. Und dazu Blümchensofa, Blümchenwände in Rosatönen. Also dieser Bruch ist ganz toll gemacht. Und dann gibt's auch noch ein Sofa in Türkis, in einem sehr starken Türkis. Seitlich sind dann noch Abtrennungen von Glasfenstern in Quadraten in unterschiedlichen Farben. Also ganz toll gemacht. Kurt Geiger ist ja im Besitz des Private Equity Unternehmens Zinven, oder wie man das ausspricht, und hat sich ein neues Finanzierungspaket gesichert und setzt jetzt natürlich auf Expansion. Man hatte bis dato 70 eigenständige Läden sowie 100 Konzessionen mit einem Umsatz von 234 Millionen Pfund, also 270 Millionen Euro, das einen Nettogewinn von rund 8,4 Millionen Euro bedeutet. Der CEO Neil Clifford hat auch angekündigt, das internationale Geschäft auf die gleiche Größe wie eben in Great Britain zu bringen. Mittlerweile ist man ja nicht nur in England, sondern auch in Europa und auch in den USA vertreten. Und super. Die nächste Eröffnung war im Westfield Center in Stratford, London, und zwar gibt es da eine Premiere für ein neues Shop-Konzept von New Balance. Man sieht schon, wie wir vorher schon diskutiert haben, man muss neue Wege gehen, man muss neue Kunden ansprechen, andere Kunden, die vielleicht die Marke noch nicht so am Fokus haben, und das macht jetzt New Balance ganz toll und besonders. Und ja, also man hat im Westfield Stratford London begonnen. Die nächste Eröffnung ist dann in der Heimatstadt von New Balance in Boston, Massachusetts. Und da ist ja auch der Hauptsitz des Unternehmens. 8000 Mitarbeiter noch fürs Protokoll. Und an 2022 hat man einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Dollar angekündigt. Also neue Wege gehen ist das Thema, das wird uns lange beschäftigen. Man muss sich überlegen, wenn man wie anspricht, und auch, wie gesagt, solche Leute, die noch nicht auf dem Radar sind. Und die jüngere Generation geht auch gern einkaufen in ein Kaufhaus, also in ein Lebensmittelgeschäft, das nachhaltig ist und regionale Produkte hat. Und da habe ich eine schöne Meldung aus Südtirol parat, und zwar dass ein Familienunternehmen, M-Price, ist in der vierten Generation bereits und hat sein 20-jähriges Bestehen in Südtirol gefeiert. Man hat 2003 in Bruneck gestartet und nun hat man bereits 25 Standorte in der Region. Fünf davon sind Großmärkte, Suburban, mit über 3000 Quadratmetern, muss man sich auch vorstellen. Weitere Eröffnungen sind geplant, also da ist einiges am Start. Man möchte in den nächsten 5 Jahren 10 weitere Standorte in Südtirol machen, und man muss sich auch vorstellen, in den letzten 10 Jahren wurde die Anzahl der Standorte um 75% erweitert. Also das ist schon ganz toll. Der Fokus ist auf Regionalität. Gestartet hat diese Kette, die jetzt nicht nur in Südtirol ist, sondern insgesamt auf 257 Standorten Flächen betreibt, auch in Österreich, in 6 Bundesländern. Gestartet hat man 1920 in Innsbruck mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft, und zwar Johann und Therese Mölk. Und das Schöne an M-Price, wie ich finde, ist, die Werte des Unternehmens sind die gelebte Nachhaltigkeit, die Vielfalt, emotionale Ästhetik und, Familientradition. Jeder Markt wird von einem anderen Architekten liebevoll kreiert und in die Landschaft gesetzt, dass er eben quasi zur Umgebung passt. Das finde ich einen schönen Ansatz persönlich. Und auch man weiß um die Geschichte der Märkte. Es waren ja immer schon Orte der Begegnung und Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Und das will man halt weiter fortführen.
Sehr schön. Ja. Good news. Ja, und im richtigen Leben geht es auch gleich wild weiter in unserer nächsten Kategorie.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und zwar waren das da keine Avatare aus der Gucci Milan Fashion Week. Nämlich hier geht es um die Berliner Fashion Week. Und zwar gab es da einen Rechtsstreit zwischen Amelia und Hermes. Da ging es konkret um eine Corsage, die aus einer Birkin Bag geschneidert wurde und dann eben auf der Fashion Week präsentiert wurde in der Kollektion Spring Summer 2024 in Loving Memory of My Sugar Daddy. Ja, Hermes fand das halt nicht so lustig, dass die Models da irgendwie mit umgearbeiteten Birkin Bags auf den Körpern rumliefen, vom Label Namilia eben. Aber das Landesgericht Frankfurt, also das Landgericht Frankfurt, hat den Antrag von Hermes auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abgelehnt und beruht sich dabei auf das Recht der künstlerischen Freiheit. Diese Stücke seien ja nur Showteile gewesen und nicht für den Verkauf bestimmt. So lautet die Begründung des Gerichtes, wie das Label dann auch auf Instagram schreibt.
Ja, ich kann dazu nur empfehlen, guckt euch mal, da ist ein Link, guckt euch mal die Bilder dazu an. Ja, es ist Kunst oder Unsinn, das weiß ich nicht, sollen andere entscheiden, aber ja, ich kann verstehen, dass Hermes da nicht so ganz entzückt war, aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass hier nicht sozusagen, dass man einfach hier eine Icon Bag sozusagen in anderer Form mal dargestellt hat, ja, am Körper.
Krass.
Geschneidert, ja. Gut. Ja, dann habe ich hier noch zwei kleine Meldungen. Schlagwort ist Cucina closed. Ja, das heißt nicht, dass die Küche kalt bleibt oder die geschlossen ist, sondern das heißt, dass die Fashion Brand closed unter die Verleger gegangen ist. Sie haben nämlich ein Buch herausgebracht, das heißt Denim und Pasta. Und dort hat closed italienische Familienrezepte gesammelt von den Menschen, die hinter den Kleidungsstücken stehen und dabei helfen, sie herzustellen. Dann gibt es Cappelletti von Claudia, die Jeans fertigt, oder Cannelloni mit Ricotta von Carlo aus der Wäscherei. Und das ist dann ein veritables italienisches Kochbuch gekommen. Kostet nur 40 Euro, kann man überall erwerben im Buchhandel und natürlich auch bei Closed. Sag ich doch mal Bon Appetito und möge sich keiner daran verschlucken. Ne?
Hoffentlich passt man dann noch in die Jeans nach der Pasta.
Ja, genau. Naja, und das andere, die nächste Meldung ist eigentlich kein wirklicher Gossip-Talk, aber das tut mir eigentlich leid, so eine Meldung zu lesen. Also Lego ist ja nun super erfolgreich in den letzten Jahren gewesen und die haben seit Jahren begonnen zu überlegen, wie sie nachhaltiger werden, wie sie Materialien ersetzen. Und sie haben eben jetzt gesagt, es ist einfach nicht möglich, aus PET-Flaschen Plastiksteine für Lego zu bauen, die nach Tests mit diesen recycelten Plastikflaschen und allen möglichen Mischungen und sowas hat man eben festgestellt, dass sich die Emissionen trotzdem nicht reduzieren ließen. Aber vor allen Dingen, es war eben schwer, ein Material zu finden, das umweltfreundlich ist, aber die gleiche Farbe, den gleichen Glanz und den gleichen Klang wie das Original der Lego-Stein hat, das auf Ölbasis hergestellt wird. Ja. Immerhin, Lego sagt, sie forschen weiter, sie geben nicht auf. Tut mir nun auch leid, da haben die sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Aber ja, sie wollen eben bis 2032 ein anderes Material finden für ihre Lego-Steine. Aber das muss ja auch noch echt sich anfühlen. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja mal interessant. Okay. Was du immer ausgrabst, so ein Parmesan-Chips über Lego-Bausteine, immer ein schöner Abschluss unseres Podcasts. Wir danken auf jeden Fall wieder fürs Zuhören, freuen uns auf Likes und Feedback über LinkedIn und freuen uns auch auf die nächste Episode.
Okay, bis dann erstmal. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.